Bierdorfer-Podcast.
Prost.
Prost.
Prost, Gregor.
Prost,
Johnny.
Prost, Horst.
Folge?
Folge Nummer 71.
Mm-mm. 72.
Danke. Ja, es ist 1. Oktober 2012. Wir befinden uns im Hof des Alten Agar und es ist kalt und dunkel.
Ja, jetzt ist der Winter da, oder?
Wir werden soundtechnisch wahrscheinlich so ein bisschen spazieren gehen.
Ich meine podcast-technisch. Wir müssen uns jetzt echt langsam um einen aufnahmefreundlichen Raum umschauen.
Tja, wir lassen uns einfach sponsern. Ha? Wir warten, bis da jemand so ein beheiztes Zelt aufstellt für uns.
Studio. Um uns herum, während wir aufnehmen. Ja, Hausmeisterthemen, oder? Starten wir gleich los.
Jo.
Du hast eins aufgeschrieben.
Ich habe eins.
Nein, du hast eins aufgeschrieben, ja.
Oh, wann war denn das? Was war denn das? Ich kann mich wieder an nichts erinnern, was ich aufschreibe. Da wir es eh traditionell dann nicht verlesen.
Ich weiß es.
Es ist ein White-Only-Book. Vielleicht sag du, was ich aufgeschrieben habe.
Du hast aufgeschrieben, dass wir jetzt auch auf BitLove zu finden sind.
Ah ja!
Mit
und
einem
zwar
Torrent.
Dank dem Florian.
Genau, also ein Feed, wo der Torrent drinnen steckt, also man kann das auch machen.
Genau.
Aber hat eigentlich jemand schon ausprobiert, was passiert, wenn man das in einen unserer Podcast-Clients reinsteckt?
Nein.
Nein, ich auch noch nicht. Du musst das mal im Bionpod machen.
Wir lassen unsere Hörer die Alpha- und Beta-Tester sein und die sollen es mal ausprobieren.
Ja, wenn ich da auf Refresh gehe, der ideale Fall wäre wahrscheinlich, man braucht dann entweder, das Beste wäre, es hätte ein BitTorrent-Client einen kleinen eingebaut. Vielleicht, dass er eine Library verwendet von einem Transmission oder so, von irgendeinem Open Source. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass, wenn du es zum ersten Mal irgendwie refreshst und du hast keinen BitTorrent-Client, dass er dich auf den Market führt und dann zu einem gratis BitTorrent-Client und dass er das dann extern runterlädt und dann wieder aber checkt, dass es hat. Puh, ja, wir müssen mal ausprobieren, was da der netteste Weg ist auf unseren mobilen Devices. Und Feedback hat es gegeben, noch zur letzten Folge.
Genau.
Nämlich vom Bernd. Der Bernd hat geschrieben, wegen der Microsoft Security Essentials, dass es tatsächlich ein Antivirenschutz ist, wie ich vermutet habe.
Ja,
also waren wir eh. Und witzig war, dass er seine Motivation geschrieben hat, dass man ja eigentlich durch die ganzen werbeverseuchten und furchtbaren Drittanbieter-Software eigentlich hat ihn das auch dazu motiviert, die interne Microsoft-Lösung zu nehmen. Was bei mir genauso ist, jeder hat auf ein anderes Gift geschworen, Kaspersky macht ihren Computer Kaspersky oder Antivir oder McAfee oder was weiß ich, was es da gegangen ist. Was wirklich ein Problem war, weil das hat dann vielleicht schon funktioniert, aber ein sauberes Gefühl war es halt nicht. Weil zum Beispiel der Antivir hat dann da immer schon Pop-Ups gegeben mit so, ja, und hätten sie nicht gern die Pro-Version und da und hier und schieß mich tot. Und gerade Leute, die nicht zum Internet versiert sind, die, ich glaube, dass du schon erlebt, dass das dann ja auch dann wahrgenommen wurde, diese Angebote, und dass sie dann in einen Jahresvertrag sich wieder gefunden haben, aufgrund der Werbung. Ja. Naja.
Ja, du hast doch immer das Gefühl, wenn der nicht alles kann, vielleicht ist er dann noch nicht so gut, weil der Pro, der kann ja doch mehr. Und so.
Sicherheit.
Das ist
überhaupt ein komisches Milieu, weil sie auch immer diese ganzen Antivir-Firmen, so als Security-Firmen dann ein gewisses. Es ist immer so halb abwägend. Sie sich warnen vor einem Virus und sagen, das ist ganz gefährlich oder so. Man weiß nicht eigentlich, ob sie für ihr eigenes. Also man ahnt es natürlich, dass sie für ihr eigenes Metier arbeiten und da eigentlich auch Panikmache betreiben. Andererseits, ja.
Dann führen wir die Kategorie Windows-Hörer-Verarschung ein. Also ich empfehle mindestens zwei Virenkiller, weil die sollen sich dann gegenseitig belauern. Es könnte ja sein, dass der eine Trojaner ist, weißt du?
Ja. Ich hatte mal wirklich Probleme. Bei einmal, glaube ich, habe ich versucht, einen Norton zu deinstallieren. Der aber schon irgendwie halb befallen war, selbst von einem Virus, und das war abschadlich. Naja.
Gab's
Viren sind keine schöne Sache. Wir haben aber noch mehr Feedback bekommen. Aber vor allem auch Themenvorschläge, auf die wir vielleicht später eingehen können. Der Jörg hat uns gleich zwei nämlich geliefert. Eines können wir vielleicht gleich jetzt erzählen, oder? Das Unternehmenshoppala.
Bitteschön.
Das war ganz köstlich. Hast du das gesehen? Die Post AG anscheinend bietet so SEO an.
Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt sowas anbietet. Aber die also
komplett. Hast
also vor allem dann war da Cheats, ne, auf der Webseite.
Tricks and Cheats haben sie als im Angebot angeboten.
Also sie, zur Erklärung, also. Die Post macht SEO und CEM, oder wie heißt es? Search Engine Marketing und Optimizing. Als Dienstleistung.
Das ist doch an sich eine Voodoo-Wissenschaft, oder?
Ja, ich hab's immer so als Voodoo wahrgenommen, mich nie ernsthaft damit beschäftigt. Wie gesagt, es gibt genug Firmen, die darauf aufbauen und damit ihr Geld verdienen. Aber
anscheinend gibt es genug Leute, die dafür Geld ausgeben wollen.
Ja, offenbar.
Und ja, es kommt doch wahrscheinlich darauf an, dass der Begriff ist auch weit gefasst. Ich glaube, es gibt da die unseriösen Google-Bomber, deswegen ist es so in Verruf geraten, die Szene. Wird sicher auch Gescheites geben. Aber naja, die Post AG hat auf jeden Fall.
Ja, die sagt gleich, wie sie es machen, sie machen es mit Tricks and Cheats.
Ein herrliches Hoppala.
Und die andere Meldung, von der du gesagt hast?
Die hat er ganz kurz vor der Sendung jetzt noch.
Ah, das war mit der Ministeriums-Homepage.
Ja, das können wir
nachher dann bringen in den Meldungen.
Ja. Der Andreas hat uns auch noch einen Themenvorschlag gebracht, da kannst du vielleicht ein Kickstarter-Projekt.
Über Chris Taylor, ja, werde ich erwähnen, habe ich mir angeschaut.
Sehr gut. Na, ich glaube, dann sind wir soweit so durch und wir können.
Haben wir die Hausmeister-Themen? Dann kommen wir zur Sponsormeldung.
Ah ja, natürlich. Dieser Podcast wird von uns präsentiert mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com.
Die, was die Internetagentur aus Graz sein tut.
Wukonic, wo cool.
Genau. Wukonic, wo cool. Und wenn Sie, lieber Hörer,
garantiert
von Gregor nicht kostenfreie Sponsorgedichte oder Meldungen oder Sprüche haben wollen, ja, sponsern Sie uns einfach.
Ich bringe garantiert nicht autorisierte Werbepunchlines.
Du bist praktisch ein Meme-Generator, Gregor.
Oh ja.
Schauen wir mal. Bier Input, Meme Output.
Na gut, dann schreite ich zur rituellen Frage, ob einer von euch etwas erlebt hat, das er berichten möchte.
Ja.
Ja, schon, aber erst später.
Erst später. Johnny, hast du vielleicht etwas zu sagen?
Ja, ich kann kurz berichten. Ich habe erlebt.
Verrat uns doch, warum stehst du in T-Shirt bei gefühlten 5 Grad plus umeinander und dir ist nicht kalt?
Ja, das ist schon immer so. Aber also. Ich bin kälteunempfindlich. Aber ich war am Wochenende, am Samstag, beim Vienna Night Run bin ich mitgelaufen.
Ah,
aber es ist nichts wirklich Technisches.
Und
haben uns gedacht, so als untrainierter Nerd, einmal im Jahr ein bisschen Sport. Aber es war ein nettes Event, also sehr viele Menschen dort. Es geht ja an guten Zweck, kommt das Ganze zugute. Mhm. Also es geht für Licht, der Erlös geht an Licht für die Welt.
Okay.
Und also eigentlich auch für untrainierte Läufer oder wenig trainierte Läufer sind die 5 Kilometer.
Ist machbar.
Halbwegs, es kommt darauf an, wie schnell man selber sein Tempo vorgibt. Und wenn man es gemütlich, also man kann auch gehen, wenn es wichtig ist. Also es gibt alle. Naja, es gibt so ein Motivationslevel von Spitzensport bis hin zu, wir holen zwischendurch was vom Kebabstand. Aber also einfach so viel mehr. Es ist einfach ein nettes.
Das wäre ideales Biertaucher. Wir tun dabei Podcasten dann.
Ich habe gesehen, irgendein ein älterer Teilnehmer, so einen mitbekommen, so nur auf der Leinwand gesehen, der war, glaube ich, so geschätzte 80, also ist auch gelaufen. Also den haben wir sicher überrundet.
Na schau.
Ja, und ja, wer veranstaltet das? Ist das Stadt
Wien? Ich glaube aus dem privaten Umfeld Erste Bank als Hauptsponsor oder so. Ich glaube, die machen das, die haben dadurch die Werbewirkung und so und der Erlös kommt dann diesem Projekt gut. Aber es gibt es eh schon mehrere Jahre und war letztes Jahr nicht dabei und ja.
Es gibt jetzt einige dieser kleinen Rennen, oder? Es gibt auch diesen Frauenlauf, der im Prater startet im Sommer, jeden Sommer.
Ah, genau, so wirklich.
Also.
Schöne Strecke ist auf jeden Fall. Man läuft einmal genau um den Ring. Und es, ist auch, es gibt ja auch die Friday Night Skating und so ähnliche Dinge. Ja. Und so auf dem Ring laufen hat auch irgendwas Cooles.
Der ist extra autofrei gemacht worden.
Ja, ist alles autofrei, mehrere Stunden lang. Und
bin voll dafür.
Also hat sehr, sehr viele Menschen mittlerweile. Also es sind mehrere 10.000, die da mitmachen.
Echt?
Das ist wirklich, wirklich groß. Am Anfang echt so viel Dränge. Genau, und das erste Mal, dass ich sowas live gesehen habe, das Rote Kreuz natürlich auch dort im Sand, insbesondere eine Menschenmenge, auf Segways unterwegs.
Nein,
Segways mit Blaulicht. Wirklich, so durch die Menschenmenge, weil es noch ein bisschen erhöht ist auf dem Segway. Und dann hinten so eine Stange mit einem Blaulicht oben.
Ein
Einsatzfahrzeug in der dichten Menschenmenge. Also
nicht schlecht.
Hat funktioniert.
Also ja, also ich habe keinen Einsatz gesehen, aber sie haben so gemächlich da durchgesummt. Das war
sehr cool.
Den Kopf von dem stehen gehabt.
Das der Segway. Ich würde gerne mal einen ausprobieren. Hat denn jemand von euch ausprobiert schon den
Segway? Noch nie, nein?
Nein, ich auch noch nie. Also
ja, ich glaube, im Prater gibt es so ein paar Stände, wo sie es anbieten.
Wo man es mieten kann.
Sieht man dann immer so Herden von Segway-Fahrern.
Es kommt gleich zur Herdenbildung.
Ja, ja.
Segway-Fahrer zum anderen.
Aber nur von Berichten von Bekannten, die das schon gemacht haben, da habe ich nur gehört, dass es wirklich sehr mobil ist und dass man sich fast so mobil, also agil bewegen kann wie zu Fuß. So auch durch Menschenmengen anscheinend. Keine Ahnung, wie leicht, gut. Das wäre mir echt interessant, es auszuprobieren. Teuer sind die Geräte ja scheinbar ziemlich, was so gehört
Das letzte war ja diese traurige, ironische Geschichte, oder? Die man immer im Segway gehört hat. Dass der
wo der Erfinder abgestürzt ist mit so einem Gelände-Segway, ne?
Genau.
Jo. Aber so
Laufen.
Erlebt.
Ja, nicht schlecht. Hast du deinen Lauf mit einer Lauf-App mitprotokolliert?
Ich muss
oder
gestehen,
mit einer Headcam?
Man kann sich ja Zeitmessungschips auch nehmen, nur das ist dann alles online im Internet und um mir öffentliche Pein zu ersparen. Also ich wollte nicht damit einen Namen im Internet aufstehen mit meiner Zeit.
Nein, ich kriege
ja, natürlich. Ich hätte mich das ja locker aufgenommen.
Ja, natürlich. Aber ich habe das dann privat am Handy, habe ich mir jetzt dann anders genommen und habe Endomondo ausprobiert. Das ist eine von mehreren diversen Lauf-Apps oder so Sport-Apps. Da gibt es eine freie und eine Pro-Version. Ich habe jetzt nicht so viel angeschaut von der App, aber es ist nett aufgebaut, also diese freie Version.
Ja.
Man kann verschiedene Sportarten, also man wählt aus, was man macht, laufen, gehen, Radfahren, keine Ahnung, und kann damit GPS oder wenn man ein Pulsmesser hat mit Bluetooth verbunden, auch noch andere Sensoren anhängen, das einfach den Lauf aufzeichnen. Und du hast dann im Nachhinein dann deine Rundenzeiten, dann kannst du optional in den Kopfhörer einspielen lassen, also die Kilometeransage oder... Ich glaube, in der Pro-Version gibt es dann sogar noch so einen Trainer, der dir quasi dann so irgendwie, ich weiß nicht, per TTS-Stimme irgendwie halt dann noch Dinge, Tipps zuspricht.
Laufen Sie schneller.
Und es gibt, glaube ich.
Sie sind fit und werden immer fitter.
Sie Schnecke.
Sie haben schon eine Viertelkalorie verbrannt.
Auch freundlich, recht freundlich und fies einstellen.
Und man kann, also man ist auch so Social-Network-artig, man kann seine Freunde hinzufügen und du kannst dann deine Läufe oder deine sportlichen Aktivitäten veröffentlichen und deine Freunde, du siehst, was deine Freunde machen.
Dass du so dann ganz viele Likes drauf kriegst.
Genau, so auch zum Anspornen gegenseitig, ha, der läuft schon wieder, da muss ich halt auch laufen. Und du kannst dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob es nur in der Pro-Version geht, habe ich nur kurz überflogen, auch das, was ich ein bisschen creepy finde, man kann dem dann während der Aktivität, glaube ich, in den Kopfhörer reinquatschen oder so.
Boah,
ich weiß, wo du bist.
Wir sind hinter dir her. Wir kriegen dich.
Ja, genau. Wir sehen dich auf der Karte.
Run, Horst, run.
Gamification. You can run, but you can't hide.
Genau.
Also ja. Fazit ist es, man kann es auf der Webseite dann anschauen, es ist nett aufbereitet und man hat sich, also man kann seine eigenen Sachen, auch wenn man jetzt keine Freunde hat, also es, in Endomondo keine Freunde hat, so wollte ich das ausdrücken.
Oder man kann
auch
sagen,
ohne Freunde kann man damit. Also kann man sich einfach halt die Daten dort schön aufbereiten lassen.
Ja. Für einen Zombie-Lauf wäre sowas aber ideal, ha? Dass man die Zombie-Flashmob auf so einen Nightrunner mal dirigieren und dann die alle laufen.
Da gleich das und vielleicht dann noch dazu schalten, den Zombie-Run oder so.
Genau, ja, Zombie-Run.
Aber genau, da fällt mir, wir haben zwei Eisbären auch laufen sehen.
Eisbären. Also Menschen, große, die als Eisbären verkleidet waren?
Ich hoffe, oder? Es waren keine echten Eisbären. Das ist also schnell gelaufen.
Die sind wirklich im Eisbärenkostüm.
Ja, aber die waren von, ich weiß jetzt nicht von welcher Umweltorganisation, aber die haben, glaube ich, von Greenpeace wahrscheinlich. Also ich habe es noch nicht gesehen, ist transparent. Die halt für die Erhaltung der Arktis, also vermutlich. Aber es war mir schon recht heiß eigentlich beim Laufen und die dann im vollen Eisbärenkostüm.
Das ist ein
Satz, ne? Ja, du hast das wenigstens richtig gemacht. Du bist laufen gegangen, hast die Lauf-App noch nicht im Einsatz gehabt. Ich hingegen habe mir jetzt Runtastic gekauft.
Runtastic.
Als Motivation, dass ich jetzt mal anfangen wieder anfange zu laufen.
Damit deine App
reinverdienst. Ja, ja. Also es hat nicht viel gekostet. Es gibt diverse Sonderangebote oder hat es gegeben, weil Google, 25 Milliarden Downloads oder im Google Play Store irgendeine absurde hohe Summe. Da waren es 25 Millionen. Keine Ahnung. Da gab es auf jeden Fall jetzt ein größeres, ein Google Plus Posting von den Google Play Store Leuten. Und da haben sie, weiß ich nicht, im ersten Rand so 10 Apps rausgehaut, die viel gekosten normalerweise und dann um 25 Cent das rausgehauen haben. Fantastic. Ist mir nur deswegen im Gedächtnis geblieben, weil es, glaube ich, eine österreichische Firma dahinter steckt, die da ziemlich erfolgreich damit ist. Weil Fantastic sieht man öfters in der Twitter-Timeline irgendwie
und
von
was,
Leuten.
Was kann die jetzt? Also
wahrscheinlich dasselbe Portfolio durch. Da ich noch nicht laufen war,
also das als
Motivation. Ja, genau.
Du, dann aber nächste Woche, geh mal.
Oh, hey.
Test.
100 Runden um die Couch.
Ja, du hast eben gegenspricht, ich habe mir im Angebot auch gekauft um 25 Cent ein Spiel für die Couch. Beim Handyspiel.
Ich wittere einen Interessenskonflikt.
Ja, leider. Also eigentlich
aber
zwei Spiele habe ich mir gekauft.
Kannst du das im Rennen, da rennst du jetzt hier um diese schöne kreisförmige Bank, ne? Und im Rennen tust Gameln, ne?
Ja.
Klingt gefährlich.
Das ist die gefährliche Seite von Gamification. Ich weiß nicht, ob es so gemeint war. Aber von den zwei Games kann ich noch kurz erzählen. Die sind nämlich gar nicht Games auf diesen
zwei Handy. Hast du gekauft?
Zwei habe ich gekauft. Okay, ein Action-Game und ein RGB.
Sprich?
Und diese Handy-Games, also jetzt, wo ich verballere ja diese...
Also seit du Kreditkarten hast, bist du jetzt...
Cash for Web hat mich enabled zu kaufen. Ich habe jetzt einmal diese 25 Euro drinnen und wenn ich irgendwie ein Schnäppchen finde, dann klicke ich jetzt mal drauf und bis es dann vorbei ist, dann habe ich eh mehr als genug Apps. Ich bin jetzt schon ein bisschen zu viel gefühltermaßen. Und eine der Spiele sind ja interessant, weil Spiele haben mehrere Dimensionen, was es schwierig macht, unter anderem, ob ein Spiel gut ist oder schlecht ist. Das ist natürlich die Steuerung, die, wenn du gerade Umsetzungen von alten Klassikern machst, ist halt dieses drauf projizierte Steuerkreuz und die Aktionsknöpfe sind nie die idealste Steuerung. Am besten, du machst eine Touch-angepasste Steuerung. Mhm. Aber selbst das wirft dann halt bei RGBs, wo du doch deine Charaktere rumsteuern möchtest, da müssen halt die, wie bei einem Point-and-Click-Adventure, Pathfinding-Algorithmen haben, dass die den kürzesten Weg oder Hindernisse umgehen und so. Außerdem haben sie das Problem, dass viele Apps wollen ja dann auf verschiedenen Formaten funktionieren, auf Tablets funktionieren. Das heißt, manchmal hast du die Anzeigen zu klein, manchmal hast du die Steuerung zu groß. Und ich habe ja eh schon mit dem Jörg auch hin und her gegoogelt, plus und zumindest der hat er die Rückmeldung gegeben. Ich habe mir dieses eine Point-and-Click-Adventure gekauft, diesen Klassiker, das Broken Sword. Und das war ein Paradebeispiel, wie man gut anpassen kann.
Also die haben das wirklich auf ein Click-Surface angepasst.
Weil du kannst natürlich, bei Point-and-Click ist die Hölle, du siehst nicht jeden Gegenstand.
Ja.
Also, und du musst halt irgendwie Magic Spots finden, dass wenn du in der Nähe mit dem Finger bist, dass da irgendwas aufschimmert oder so, dass du das findest. Sie haben auch neuen Content reingetan und so und alles in allem eine super Umsetzung.
Aber wie haben sie das jetzt gelöst? Kannst du jetzt einen beliebigen Bildausschnitt zoomen? Oder?
Nein, du zoomst nicht, sondern du fährst das Bild ab und...
Also du streichst dein ganzes Handy?
Ja, richtig, und siehst dann halt, wo du Interaktionspunkte hast. So haben sie es gelöst. Also klingt vielleicht nicht so, aber ich habe zum Vergleich zum Beispiel Nefi, das Adventure, runtergeladen und das kann ich schon mal eine Warnung aussprechen, bitte nicht, weil das kauft man sich, weiß nicht, 1 Euro oder so, und das erste, wenn du das Spiel startest, das wird mal verlangt, dass du die Adobe Air runterladst, diese Runtime Environment von Adobe für plattformübergreifende Entwicklung. Und dann hast du schon einmal eine Steuerung, wo du siehst, dass es eigentlich für die Maus gemacht ist, weil du überall, wo du hintippst, dann gleich der Mauspointer auftaucht. Und das hat man öfters. Also ich habe jetzt auch eine Townsman, nennt sich das. Das war, habe ich mir kurz angeschaut. Das ist eine Umsetzung, ein Klon von Siedler. Putzige Grafik, Wäldchen, du bist halt die Siedler und musst Aufbaustrategie machen. Aber das Interface ist so abtörend, dass ich überhaupt keine 3 Sekunden drinnen gehalten werde. Also wirklich eine schwierige Geschichte. Ja, und ein Actionspiel, das das sehr gut macht, die Steuerung und die Darstellung, ist Granny Smith. Das ist ein guter Zwischendurch-Zeitkiller. Du bist eine alte Dame, deren Äpfel gestohlen werden von einem bösen Mann mit Augenbinde. Und du hast 2 Knöpfe zum Interagieren, zwar Knopfsteuerung, aber die Physik und die Steuerung ist so angepasst, dass es sich ein sehr schmoofes Gameplay ergibt. Und du kannst hupfen, Saltos schlagen und mit einem Stock in die Höhe ausfahren und dann halt so Stromleitungen und Kabeln entlang. Und es ist halt so ein Rennspiel. Du fährst automatisch, du springst, hupfst und krachst durchs Häuser und durch, weiß nicht, Schränke und so Sachen durch. Halt so ein comichaftes, nettes, kleines Action-Game. Also das war eigentlich eine positive Überraschung. Und das, woran ich jetzt zurzeit gamble, ist das ein japanisches RGB namens Spirit of Eternity. Und wenn man so in den Foren sucht, dann sagen gleich alle, ja, ist das das Final Fantasy für Android und so. Und das ist halt so mittelmäßig in jeder Beziehung. Also die Steuerung haben sie auf Touch ausgelegt, aber es gibt manche Bereiche, wo du nicht hintouchen kannst, weil du sonst das Menü aufklappst. Da musst du in das Menü rein, umschalten auf die konventionelle Steuerkreuz-Steuerung, dann weiter steuern und so. Es geht, sie haben es bei den Kämpfen, haben sie ein paar Klicks weggelassen, das angenehm zu steuern ist, aber... Ja, Story, Steuerung, alles in allem, ja, kann man machen, muss man aber nicht, kann seine Zeit auch gerne woanders investieren. Und ja, das kann man halt im Vorhinein nie sagen, das ist halt spannend, aber es gibt auch viel Schatten in der Spieleszene für Android.
Als alter Point-and-Click-Adventure-Gamer warst du ja PC-Gamer. Du warst ja nicht der typische Konsolenspieler.
Wenn ja, ich das jetzt oder SCUMVM-Benutzer, dann ein weiterer
Folge. Und sagst du, sind jetzt diese Android-Touch-Handheld Streichelgeräte schon eine Spieleplattform für dich oder ist das noch sehr im Werden?
Für Android bestimmt nicht, weil wenn du Point-and-Click suchst, dann gibt es schon noch ein paar andere Adventures, die auch Point-and-Click sich bezeichnen, aber es ist halt auch in der neuen Generation anscheinend ein schwammiger Begriff. Und es gibt ein, zwei, die sind sehr schön, aber die gehen so in Richtung Myst. Das heißt, du siehst deinen Charakter nicht, das ist alles First Person und du musst eher so Rätsel-Mechanik-Sachen lösen. Das gefällt mir nicht so. Ich möchte es lieber handlungstechnisch.
Du möchtest also eine kleine Zeichentrickfigur, die herumläuft und ein Herzall hat oder so.
Genau, und da gibt es nichts. Da gibt es neben Broken Sword, also wenn es noch andere Empfehlungen gibt, das Nephis war ein Schuss in den Ofen. Broken Sword, zweiter Teil, wird ja jetzt programmiert. Kickstarter ist durchfinanziert, sogar mit Stretch Goals. Also das wird noch ein bisschen umfangreicher. Und die könnten eine super Plattform sein, vor allem wenn man ein Tablet hat. Also meine Traumvision auf der Couch, dann wirklich schön die schön gezeichneten Grafiken zu sehen und dann Tablet streicheln, tapsen und auch immer
Spaß haben.
Ich werde dann bald einsteigen auf diesen Spiele, wie nennt man das, Vorlage von dir, um ein paar Spiele zu besprechen. Aber Johnny, hast du vielleicht irgendwelche nerdigen Tech-Meldungen
oder... Nein, bei mir heute eher sparsam.
Und in Abwesenheit von Martin, der nämlich jetzt montags keine Zeit haben, sagen wir jetzt einfach total unmotiviert Balluch ins Mikrofon.
Ja, und komm mal wieder, Martin, oder mach einen Audiobeitrag.
Es gibt übrigens Blog-Einträge von Martin Balluch, wo er beschreibt, wie er auf die Pallas Antenne geklettert ist, um ein Plakat aufzuhängen für Tierschutzrecht in die Verfassung, um den ÖVP-Minister Töchterle, glaube ich, zu ärgern. Oder einen, oder Spindelegger, einer von denen. Also er ist, lebt und ist aktiv und wohlauf, aber... Ohne Martin fehlt uns da ein bisschen der Background.
Martin.
Ja, von meiner Seite gibt es nicht so viel zu erzählen diese Woche. Das muss ich leider enttäuschen.
Du hast eine schöne
Future-Zone-Meldung verlinkt. Eine Tech-Meldung habe ich verlinkt.
Kalifornien, fahrerlose Autos künftig erlaubt.
Kalifornien hat die Straßenverkehrsordnung angepasst, also an moderne Verhältnisse.
Also Drohnen dürfen jetzt Auto fahren.
Zumindest die Drohnen auf die Rädern, weil es ist ein bisschen auch schon viel, also für Forschungsprojekte gibt es ja schon Sondergenehmigungen und dieses DARPA-Projekt, das es immer wieder gibt. Aber sie haben es jetzt erstmal wirklich aufgenommen, dass unter Aufsicht, glaube ich, auch fahrlose Autos fahren dürfen im Straßenverkehr, was natürlich jetzt Forschung und Entwicklung weiteren Möglichkeiten öffnet. Und sie gehen davon aus, dass in den nächsten... Du hast einen Zeithorizont von 5 Jahren.
Übrigens so, nicht nur Kalifornien, das ist Nevada, glaube ich, auch. Also einige US-Staaten haben das schon.
Aber hat das Google auch irgendwie ins Rollen gebracht oder sind die hingelatscht?
Google ist ja selber auch dabei mit seinen fahrerlosen Autos-Projekten.
Die haben ja einmal ein Video rausgebracht, auch, wo jemand da drinnen sitzt. Und
was mich persönlich damit wundert, ist, dass ich in die USA, wo es mit diesen Haftbarkeitsklagen und diesen, dem Rechtssystem.
Da werden dann wahrscheinlich ein paar Programmierer verklagt im ersten Unfall.
Ich habe mir gedacht, dass gerade dort eigentlich Unternehmen sich nicht so leicht, also juristisch eigentlich, in größere Gefahr begeben, wenn sie da irgendwas ausprobieren, was vielleicht Schaden verursacht, was dann auf Milliarden verklagt werden kannst, wenn da jetzt ein Auto die Oma nicht dafür... Also
oder wenn du einen Programmiercode gemacht hast, ein GPL, und der ist dann in einem Auto eingebaut, dass da eine Oma niederführt.
Kill Oma.
Das ist ganz wichtig, diese Haftungs...
meine Methode, das war 10 Jahre geschrieben.
Ja, genau.
Ich wusste, irgendwann landet es im Auto. Kill Granny.
Kill Granny, Zusammenhang auch ein guter sollte man vielleicht, jeder, der sich dafür interessiert, für selbstgesteuerte Autos, kann ich nur empfehlen, von Udacity, da ist der Sebastian Thurn, also ein deutscher AI-Forscher, und der macht dort einen Kurs in Python programmiert, den CS3 irgendwas, und da geht es genau darum, dass man lernt, also in einem Online-Kurs, wo man lernt, in Python zu programmieren, ein Auto, das selber fährt. Mhm. Also die Logik dahinter.
Sehr gut.
Nur ich habe es 3 Wochen probiert, dann bin ich ausgestiegen, weil mir mathematisch ein bisschen was gefehlt hat.
So selber so ein Modell entwickelst? Oder hast
du entwickelst ein Modell, was praktisch die Sensoren, also das hat mehrere Inputs halt und muss dann eine Wahrscheinlichkeit berechnen, wo jetzt die Straße ist oder was es tun soll als nächstes. Also es muss sich im Raum und Zeit orientieren können. Das geht halt, wird halt so gemittelt über mehrere Eindrücke. Und also die Technik dahinter lernt man in diesem Udacity-Kurs, der online verfügbar ist.
Mhm, sehr gut.
Und also auch gleich von dem Mann, der das selber programmiert. Also man sieht in den Videos, da zeigen sie dann, wie das Auto umeinander fährt und so.
Ja, diese Algorithmen werden, glaube ich, jetzt noch immer mehr spannender, wegen auch in unserem Haushalt, die selbst gesteuerten Staubsauger, hat das jemand schon mal ausprobiert. Nein,
hast du diese runden Dinger? Oder?
Ja, diese runden Dinger, die werden jetzt
wo
immer
die Katze
günstiger.
Drauf sitzt, ne?
Ja, genau. Idealfall.
Wie heißt das? Samsung? Oder?
Nein, es gibt einen Roomba, oder es gibt diverse Modelle, glaube ich. Ja. Aber ich habe selber keinen noch im Einsatz.
Ich würde schon gerne ausprobieren. Ich meine, die meisten, glaube ich, haben nur so Zufälle und scannen die Decke ab und schauen halt, dass sie irgendwie jedes Fleckerl irgendwie erwischen, aber ist jetzt kein richtiges System, aber ich glaube, auch da wird
ist das eigentlich reines Nerd-Spielzeug oder können die wirklich einen Boden, einen Raum sauber halten oder muss dann trotzdem noch mal einmal in der Woche
Staubsaugen? Es gibt ja auch als Rasenmäher solche Varianten, das sind ja ähnliche Dinge.
Pool-Roboter,
genau. Es, man kommt auch auf die Wohnung oder die, wenn du zum Beispiel viele Stufen hast und ähnliches oder Ecken, wo er nicht reinkommt. Also ich glaube, es ist noch so zwischen Spielzeug und Nützlichkeit, aber wenn es halbwegs von der Wohnung her geht, glaube ich, kann das schon ein bisschen was ersparen.
Ja, aber ich weiß nicht. Katze wird sich bedanken.
Ich sehe nur lauter so YouTube-Videos, wo die Katze oben sitzt und sich umfahren lässt.
Ja, ich glaube, meine wird sich nicht draußen sein.
Ich bilde mir ein, dass sich der einzelne Hersteller auch richtig, also wirklich SDKs anbieten, so selber, dass er selber was auch darauf weiterentwickeln kann und basteln, dass das wirklich auch Richtung Entwicklungsgerät geht.
Das
und nicht
wäre,
nur,
das wäre dann wieder spannend.
Aber es sind dann, glaube ich, die höherpreisigen Modelle, aber ich habe jetzt nur so, also keine wirkliche Übersicht.
Da denken wir jetzt an den Harald, also im Idealfall dann noch ganz offen, selber programmierbar, mit Six-Leuten ansprechbar.
Witzigerweise, ein Freund vom Harald hat das schon mal hergezeigt, der hat einen Rasenmäher gemacht, so wirklich mit so Mördermessern unten, und den hat er dann über so ein Tablett, wie du es jetzt hältst, da hat er so in Python so eine App programmiert, wo du halt so zwei riesige Steuerknöpfe gehabt hast, und dann hast du links, rechts, vor, also vorwärts, rückwärts steuern können, und dann haben wir in dem, also da sind draußen so ein paar Bäume, also auf einer Straße haben wir den dann herumfahren lassen und halt auf die Sandalen von uns gegenseitig so zufahren lassen.
Mit den riesigen Messern beängstigend.
Ja,
ein großer Spaß.
Es war ein bisschen beängstigend. Aber das wird schon, ja.
Cool. Ja.
So apropos Messer, gerade bei so Drohnen und also so Drohnen für einen, also dafür sind für ein Hausgebrauch, diese Quadrocopter, die man schon programmierbar kaufen kann und dergleichen. Da stellen wir auch vor, dass ja eigentlich von der Gefährlichkeit, wenn das so ein Ding mit so einem Rotor auf den Kopf fällt, also wenn es wirklich mal irgendwo einen Absturz hast oder irgendwo in einer Menschengruppe
wie
fliegst,
dann rechtlich,
ist ja auch nicht so ganz ungefährlich, auch wenn es nur kleinere Fluggeräte sind.
Was na, da, es gibt ja ganz schöne Wascher auf dem CCC Camp 2011, da habe ich recht große gesehen, also zum Teil mit 8 Rotoren, also die haben einen Durchmesser von einem Meter gehabt, das waren Bastler.
Du kannst schon eine Bierkiste hochschieben.
Das nicht, aber du kannst schon wirklich einen Nutzlast, eine kleinere tun. Mhm.
Also ein Thema Sicherheit ist da sicher, oder wird zumindest irgendwann auch ein Thema.
Irgendwann wird sicher die ersten.
Ja, Drohnen generell. Also
wenn zwei Drohnen zusammenstoßen in der Luft, beide runterkrachen, ne, und wer ist dann schuld, wenn es dann noch jemand im Kopf fliegt. Ne?
Ja, dann kannst du die Route programmieren, und das Ding fliegt ja einfach nur seinen GPS-Koordinaten ab, egal ob da was im Luftraum entgegenkommt oder. Ist halt unwahrscheinlich,
ja, was sie checken, ist, glaube ich, der Abstand zum Boden. Das können sie einprogrammieren, dass er sich in einer gewissen Höhe hält.
Mhm. Wenn sich die zweite Drohne in derselben Höhe.
Du musst mal einen dritten Operator, der Traffic Control spielt, die halt dann mit den Drohnen schon halt connected sind. Und das muss ein guter Traffic Control Spieler sein.
Der wieder eine Drohne ist.
Technik.
Technik? Haben wir noch was? Technisches?
Ja, ich.
Schönes.
Ich muss Luft holen, wenn ich was Technisches erzählen soll. Und nein, ist auch nicht wirklich technisch.
Naja, halbtechnisch. Blender hat einen Film herausgebracht, Tears of Steel.
Mhm. Hast du schon angeschaut?
Habe ich mir schon angeguckt, im MetaLab, ganz stilgemäß.
Schön.
Du auch? Oder?
Was ist nein, aber schön, dass du das Stil echt angeschaut hast.
Ja, sowieso. Es war ein Vortrag im MetaLab, wir haben uns in die Dings verzogen, in die Werkstatt und dort Tears of Steel geklotzt, cool, während wir irgendwas kopiert haben. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt von der Blender Foundation, die ja uns schon beglückt hat mit Sintel und Bugs Bunny oder Big Bugs Bunny.
Ist das ja nicht? Ist das jährlich, dass sie einen Film rausbringen, oder wenn es fertig ist?
Wenn es fertig ist, glaube ich eher. Und sie machen das praktisch als, also nicht nur, dass du den Film kriegst, du kriegst auch alle Objekte, die sie dafür mit Blender gerendert haben und alle Texturen, also wirklich ein Open-Source-Sache. Du kriegst wirklich jedes Material, das sie dazu verwendet haben. Und es ist auch immer so ein Showcase, was du mit Blender machen kannst, und auch dient auch zur Forschung, dass man sieht, wie der Workflow ist, wenn man so etwas produzieren will. Und das ist jetzt eben das Tears of Steel, was, wie soll ich sagen, ich kann es empfehlen, es schaut gut aus, ich muss aber gestehen, ich habe es beim ersten Mal anschauen noch nicht vollständig kapiert von der Handlung. Also,
ja, was für ein Setting ist es ungefähr?
Also es sind echte Menschen drinnen, die nicht gerendert sind, sondern da haben es wirklich in Amsterdam echte Schauspieler oder Laien halt genommen und gefilmt, und die interagieren aber größtenteils in einer gerenderten Umwelt. Also die Handlung, ganz kurz erzählt, also du siehst auf dem Dach einer Kathedrale, schaut einer durch so ein Zielfernrohr von einem Gewehr und sieht so riesige Roboter, die, glaube ich, irgendein Zeppelin oder sowas entern und dann umeinander hupfen. Und dann kommt eine komplizierte Rückblende, wo man sieht, wo ein jetzt alter Mann in seiner Jugend hat er irgendwie eine Frau beleidigt, weil sie einen Robotarm gehabt hat. Mhm. Und die hat dann anscheinend die Welt mit so Kampfmaschinenrobotern verseucht und die laufen jetzt herum. Und,
eine wilde Geschichte.
Ein bisschen obskur. So habe ich es wenigstens kapiert beim ersten Mal schon. Möglicherweise war es auch ganz anders und ich habe es einfach nicht ganz gecheckt. Aber auf jeden Fall sehr schön. Also nur vom Schauen könnte ich jetzt nicht sagen, das ist... was ist echt und was ist gerendert. Ich habe natürlich gewissen Verdacht, zum Beispiel, wenn in einer geschlossenen Kirche innen Pflanzen sind,
ja. Ja,
dann denke ich mir, na, die sind jetzt wahrscheinlich gerendert, weil das haut im Licht nicht so ganz hin. So riesige Eva, aber es schaut einfach gigantisch toll aus alles.
Ja, das ist Wahnsinn, wie diese Vermischung von gerenderten und Realmaterial mittlerweile perfekt funktioniert. Wenn ich mir denke, die allerersten, wo animiertes und echtes Filmmaterial
gemischt wurde. Das war Who Framed Roger Rabbit.
Ne? Ja,
genau.
Das war ja alles noch, also wenn man es...
Das war damals Sensation, ne? Wobei, da hat es ja Disney-Filme gegeben, ich glaube schon ganz viel früher in den 50er Jahren, wo Mary Poppins, da haben sie schon reingeschnitten.
Ja, stimmt, mit den Vöglern und so. Oder nein, dieses Rennen, dieses
Pferderennen. Ja, da haben sie schon Zeichentrick und Echtbild gemischt.
Ja, aber sowieso auf jeder Ebene visionär Mary Poppins.
Auf jeden Fall, ja, Tears of Steel anschauen, beeindruckt sein, Blender lernen.
Ja, Blender lernen. Hast du schon mal mit Blendern rumgespielt?
Ein bisschen, ja. Ich war sogar schon mal auf einem Blender-Workshop. Mhm. Gibt es auch im MetaLab immer wieder.
Beschreibt man sich das vorstellen? Es schaut so aus, wenn man drauf schaut aufs GUI wie, weiß nicht, Photoshop oder irgendeine andere.
Ja, 5000 Icons zu viel.
Okay, ja.
Und du musst dich dann halt sklavisch, wenn du ein Tutorial durcharbeitest, sklavisch an die Dinge halten, also die du mit dem Tutorial lernen sollst. Du kannst unmöglich alle 5000 Icons auf einen Schlag lernen. Du versinkst
sonst in
der Ja, aber es geht, wenn man sich dran gewöhnt. Also man kann dann so einfache Körper herstellen und so, das kannst du relativ schnell heraus.
Ja.
Aber um das wirklich zu beherrschen, musst du halt spielen damit. Also musst du Zeit rein investieren.
Mhm. Immer wenn ich an Blender denke, muss ich mich fragen, wie geht es denn unserem GIMP eigentlich? Hat der irgendwas in letzter Zeit? Irgendein Release hat er. Ja, der hat jetzt einen Release gehabt, vor ein, zwei Monaten oder so.
GIMP,
ja.
Ja. Das GNU Image Manipulation Programm.
Genau, also das ist eigentlich auch einer der
großen Floss.
Wirklich, Sachen eigentlich, ja. Die aber so langsam vor sich hinfliegen, fließen. Ich weiß nicht, das kriegt mir immer. Ich werde immer nervös, wenn ich zu lange nichts vom GIMP höre.
Ich lese immer in irgendwelchen Blogs irgendwelche Updates und es gibt jetzt das freie GIMP-Magazin. Also ich denke, die Gedeihen,
glaubst du? Ich habe es nämlich einmal im Chaos Radio Express gehört und haben gesagt, ja, es sind zwei Programmierer und dann noch ein paar, aber die ältere Generation hat nicht mehr so viel Treib. Dann geht es wahrscheinlich gut. Ich habe jetzt nämlich größere Umarbeiten gehabt, weil das Interface war ja immer die große Streitfrage, weil die ganzen Adobe-Leute wollten das alles in einem Window haben und bei GIMP war es bis jetzt so, dass du das Bild gehabt und dann noch abgetrennt davon ein anderes Fenster, wo dann deine Werkzeugpalette drinnen war. Ich finde es kupfdekatscht. Ich habe es mir jetzt unter Windows einmal angeschaut, wie es aussieht. Ja,
GIMP unter Windows hast du?
Ja. Genau, habe ich auch schon mal verwendet.
Und da muss man immer so irgendeine Library installieren, dass das überhaupt geht. Ist das jetzt schon alles in einem
File? Ja, du bist jetzt nicht mehr gefragt. Früher war das so, dass du das GTK
plus für Windows
glaube ich, zwar auch noch installiert, aber halt alles in einem Setup-Prozess, also als Windows-Benutzer für dich schön.
Ist es jetzt Doppelklick installierbar?
Ja, genau.
Na super.
Und wenn du mal...
Ja, sicher nicht schlecht, wenn man so Windows-verseuchte Leute dazu bringen will, freie Software zu benutzen, dass man das reinschmuggelt auf ihren Windows-Desktop.
Da
musst du jetzt nicht Photoshop kaufen, Alter. Da kannst du einfach doppelklicken, geht schon.
Das sind die, das ist eher eine gangbare Strategie. Open Office, Firefox, GIMP.
Bis dann gar nicht mehr merken, wenn es dann noch schnell das Windows austauschen.
Moment, wo ist
mein Startmenü?
Ach so, es ist Windows 8. Windows 8 ist ja auch schon weg, der Startmenü.
Das wäre jetzt die Chance.
Schaut das Linux noch eher aus wie Windows als Windows.
Wohl wahr. Apropos.
Es wäre eigentlich echt eine Chance, jetzt ein Linux-Distro, das sich jetzt irgendwie von der GUI her ein bisschen an Windows
anpasst. Es gab immer wieder so
diverse Themes und so. Und jetzt die Leute, denen das Windows dann abgeht, also die mit Windows 8 nicht so
warm werden,
wäre vielleicht
wahrscheinlich
Linux, das bessere Windows.
Wie ein Linux Mint mit Cinnamon Projekt, die sich so irgendwie, es gibt ja einige Projekte, die wollen eher so die User Experience von GNOME 2, dem vorigen GNOME, irgendwie erhalten. Und da den kann man schon so hinthemen, dass das dann schon so ziemlich startmenümäßig und Windows-mäßig daherkommt. Gibt mit diverse unten Taskleiste und so.
Window-Manager und sowas. Wirklich so ausschaut, wie es wäre, jetzt fast damit. Sieht man oft in Firmen, wo irgendwo Linux eingesetzt wird oder auf so Citrix-Desktops, wo du, damit die Benutzer zurechtkommen, dass wirklich so Themes installiert werden, die so ausschauen wie Windows 98. Also.
Ja, damit die nicht gleich in einem katatonischen Zustand verfallen.
Wir haben eine Hausmeistermeldung. Der Florian lebt, aber kann nicht bei uns sein, gesundheitsbedingt. Mhm. Und er schreibt, irgendwer muss für mich einen Ubuntu-Amazon-Rand ablassen.
Ich bin wohl nicht der Richtige dafür, aber ich kann mich schon
kann
mal...
Ich kann auch wenden drüber, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
Es geht aber darum, dass Ubuntu wieder mal sich den Zorn der Community auf sich gezogen hat.
Weil sie, Lens kommt jetzt ein Amazon-Suchfeld rein, oder?
So genau, was? Also es gibt eine neue, also neue jetzt schon ein paar Versionen, alte Unity-Desktop-Oberfläche und die hat ein Paradigma, die eigentlich die zum ersten Mal so bewusst habe ich es bei Apple gesehen. Du kannst links oben auf das Symbol drücken und du hast eine Desktop-Suche, die dir einfach gibst du ein und es werden alle deine Dateien und so zu diesem Suchbegriff werden angezeigt. Das geht dann auch so weit, dass dann PDFs auch die Inhalte der PDFs durchsucht werden teilweise. Also intelligente Desktop-Suche. Ich meine, das, wo Windows uns noch mit ihrem Schnüffelhund gequält hat, da waren andere weiter voraus. Und bei Unity ist das jetzt natürlich Programm. Mit einer recht schönen Metapher, wie ich finde, mit den sogenannten Linsen. Das heißt, du hast einen Datenbestand, das ist dein Rechner, und du kannst verschiedene Linsen, das sind eigentlich Suchfenster, die auch ein bisschen ausschauen, so wie quadratische Linsen zumindest, kannst du dann verschiedene Linsen anlegen, wie zum Beispiel Musik oder Dateien. Oder wenn die allererste Linse ist halt die Alles-Soßen-Linse, ich suche da alles raus, was ich finde. Und dort haben sie was Neues eingebaut, nämlich die zu einem
kommerzielle Linse,
sehr, ja, eine sehr am ungünstigen Zeitpunkt, nämlich zum Beta-Status 2, wo eigentlich schon Feature-Freeze ist, nämlich weitere Ergebnisse, und in diesen weiteren Ergebnissen werden Amazon-Suchergebnisse angezeigt.
Aber nicht nur, es ist, glaube ich, generell offen für auch für eBay oder für irgendwelche kommerziellen Anbieter.
Prinzipiell ist das Ziel, ich habe die Beta 2 installiert und habe mir das angeschaut. Bei mir sind jetzt bis jetzt nur Amazon-Sachen, also auch bei Musik oder so, wenn ich nach Musik gesucht hatte, immer nur Amazon-Ergebnisse gezeigt. Und ich glaube, das Ziel, womit sich auch der Mark Shuttleworth, der gute old Astronaut, irgendwie verteidigt hat, es soll eigentlich nur der Vorlauf sein, dass er Web-Service, also Web-Sachen anzeigt, also Ergebnisse, dass du zum Beispiel einen richtigen Wikipedia-Artikel hast oder solche Sachen. Und eine zweite Sache haben sie noch eingebaut, hat bei mir aber nicht funktioniert. Es gibt jetzt auch eine soziale Suche und es gibt ja diesen Twitter-Client, Quiber wird da verwendet unter Ubuntu, und da kannst du halt auch noch Tweets durchsuchen nach Suchbegriffen. Prinzipiell finde ich die Idee ja nicht schlecht, wenn es eine eigene Linse wäre. Was ich nicht schön finde, ist, dass die erste Möglichkeit, wenn ich eine Suche eingebe und unten wird mir wirklich du kannst diese weiteren Ergebnisse einklappen, sodass das irgendwie so mit dem kleinen Pfeil, und dann werden diese Ergebnisse, siehst du zwar die Überschrift, aber das ist die eigentliche Ergebnisse nicht. Gut, ist vertretbar. Du kannst das Feature abschalten.
Ja.
Okay, ist absolut notwendig natürlich. Ich meine, sonst hätten sie sowieso alles verspielt. Aber ja, die ganze Geschichte war halt unschön und batschert wie immer. Ich meine, die Arbeiten mit einer Open-Source-Community sind jetzt schon lang genug dabei, um zu wissen, dass sowas einen Shitstorm auslöst. Und Shuttleworth hat halt auch so Blogposts. Ich habe mir einige Blogposts durchgelesen. Shuttleworth hat auch wirklich... Ich meine, einerseits finde ich es ja gut, weil der offene Diskurs, wenn man wirklich merkt, dass jemand angefressen ist und selber auch Wut in sich hat, finde ich das immer ganz spannend zu lesen.
Leicht beleidigt auf den
Aber Schicksal, er war furchtbar beleidigt, irgendwie so. Und wenn ihr glaubt, dass eure Suchergebnisse direkt an Amazon gehen, dann müsst ihr halt uns vertrauen, und das müsst ihr sowieso, weil seht es ein, wir sind Wut.
Ja,
ich meine, allein diese Formulierung ist nicht gescheit. Und noch dazu hätten
aber war
sie. Was ist, war es ist generell, wenn du Repositories von Debian und generell vertraust. Also es ist eine Kritik, aber man muss es nicht so formulieren. Es ist nicht konstruktiv, finde ich, das einem so unter die Narbe zu reißen. Aber da hat er wahrscheinlich wenig Diplomatie, so vielleicht wie andere Linux-Bewohner auch, oder Linus manchmal und so. Was mich gewundert hat, dass der Lernprozess dahinter nicht gegriffen hat, weil ich habe mich dann erinnert, dass sie sich einmal schon genau mit Amazon schon einmal die Nase angehaut haben.
Aha.
Nämlich, es gibt einen Musikplayer unter Ubuntu und unter Linux, der nennt sich Rhythmbox.
Ja.
Und den haben sie eine Zeit lang ausgetauscht und wieder drin. Aber damals hatten sie den Rhythmbox, und da gab es einen Link zu einem Musik-Webshop, der nennt sich Jamendo. Ich glaube, der nimmt Creative Commons Musik als Fokus oder so, und der war halt defaultmäßig von Readenbox-Leuten eingebaut. Und Shuttleworth ist halt hergegangen und hat unangekündigt, oder man weiß nicht, mit wenig Informationen im Vorfeld, diesen Link zu dem Jamendo-Webshop ausgetauscht gegen einen Amazon MP3-Webshop-Link. Und das war halt, ich meine, da war halt genau dasselbe, und jetzt haben sie das halt noch einmal genauso batschartartig.
Ich glaube, man sollte daran erinnern, Ubuntu an sich ist, also die Firma vom Shuttlefarm ist eine Firma, die sollte irgendwann auch Gewinn machen. Ne?
Canonical,
die betreibt
ja.
Da nicht, genau, Canonical, die betreibt da nicht aus Liebhaberei.
Nein,
macht ja genug aus Liebhaberei, aber und ich denke, warum er das macht, ist einfach, weil er Ubuntu das Ökosystem etablieren will als eine Business-Plattform, auf der du Software verkaufen kannst, auf der du Dienste verkaufen kannst, auf der kommerzielle Anbieter sagen können, wow, ja, das interessiert uns, da machen wir jetzt Treiber, da machen wir Angebote, weil da wissen wir, da ist ein Markt. Mhm. Also ich sehe das jetzt hauptsächlich als Konsument von Computerspielen,
der versucht, Sachen zu kaufen. Ich bin bei dir vollkommen dabei.
Das muss bei Musik genauso sein. Ne?
Bin ich bei dir vollkommen dabei.
Es gibt Leute, die wollen Musik verkaufen, es gibt welche,
weil,
die kaufen.
Weil zum Beispiel im Software-Shop ist es ja total legitim, da gibt es einen Kauf-Button, und finde ich jetzt auch viel, viel leichter den Zugang, sich Software zu kaufen und sich zu überlegen. Nur ich finde es halt Batscher, das so plump einzubauen, dass deine Suchergebnisse mit Amazon-Links vermischt werden. Das gibt einfach von der User-Experience. Deine eigene Linse für Amazon, ich wäre glücklich. Ich verwende auf meinem Handy unter Android nur die Amazon-App, weil ich die optimierte Darstellungsweise halt dann lieber habe. Finde ich auch vollkommen legitim. Nur das Reinmischen, da muss man vorsichtig sein. Twitter verbrennt sich da auch gerade fürchterlich die Finger damit. Dieses Mischen von eigenen Content, den man haben möchte, und Werbelinks und anderes.
Wo jemand dafür zahlt, dass du hinkriegst.
Ist es
bei Google
nicht, bezahlten Suchergebnisse. Ist es nicht in Ordnung. Was ich gut finden würde, was ich mir überlegt hätte als alternative Idee, also nicht alternativ, aber wo eine gute Kooperation starten könnte, was ich klasse finde, Flatter-Button im gesamten Software.
Das wäre super, ja.
Und das wäre spitze.
Dass das du vom Software-Shop gleich flattern kannst.
Ja, aber wie verdient denn ein Canonical mit?
Du musst halt mit Flatter. Ja, ich weiß, ist noch nicht so groß, aber es wäre halt einfach die Möglichkeit. Ja. Sie würden sich nichts
kannst
vergeben.
Kannst du jetzt eigentlich flattern, also da du jetzt Kreditkarten hast?
Ich habe schon vorher flattern können, das machst du anders. Du kannst sie mit sofort überweisen.
Also du hast schon Prepaid. Bist schon im Flatter, okay.
Nicht flatter laufend, weil ich habe diverse Abos laufen. Kann mich eh. Unter Roger Tier findet man alles, was ich.
Na gut, dann möchte ich gleich, weil du das so schön aufgelegt hast, das Thema fortsetzen, nämlich Software kaufen unter Ubuntu im Software-Shop. Okay. Ich habe mir das Indie Humble Bundle gekauft, wieder mal, ich glaube mein inzwischen schon viertes oder fünftes. Das ist ein Spielebündel für DRM-freie Linux-Spiele, aber kommerzielle Spiele, also nicht freie Software, sondern nur, wie soll ich sagen, zahl so viel du willst und halt kein Kopierschutz drauf.
Mhm.
Und erstmals hat es jetzt, und darum habe ich es auch hauptsächlich gekauft, erstmals hat es jetzt eine Integration gegeben in den Ubuntu Software Shop, in dieses Software Center.
Super, wie schaut das dann aus?
Noch sehr holprig.
Okay.
Also du kaufst erst einmal das Bündel, dann habe ich überhaupt diesen Ubuntu-Button, von dem ich in diversen Blogs gelesen habe, nirgends gefunden, bis ich mir mal das ganz normal gekauft habe. Und dann in der Bestätigungsmail, dass ich es mir gekauft habe, war dann dieser Ubuntu-Button. Dann habe ich auf den drauf geklickt, vor im Software-Shop habe ich nach dem Bündel gesucht, habe ich auch nichts gefunden.
Ja.
Und dann erst, wenn du den anklickst, dann ist irgendeine Seite aufgegangen, die sich urlang installiert hat mit seinem Ubuntu Single Logon, und dann wurde ich zurückgeschmissen ins Software Center, und dort waren jetzt die Spiele, die ich mir gerade gekauft habe, standen dort unter einem Link kaufen. Also habe ich noch einmal auf kaufen geklickt.
Oh Mann.
Da haben wir gedacht, die werden jetzt aber sicher nicht meine Kreditkarte belasten und ich zahle das noch einmal. Dann kam wieder so ein Ubuntu Single Login, also so ein Masterpasswort, das dann irgendwie Zugriff auf alle deine Kreditkarten und andere Passwörter hat. Habe ich natürlich alles brav ausgefüllt und so, ist ja alles wurscht. Ne? Und es war dann aber es wurde nicht noch einmal meine Kreditkarte belastet, zumindest habe ich es noch nicht rausgekriegt, dass das passiert ist, sondern also die haben irgendwie ihre Keys abgeglichen oder was auch immer. Auf jeden Fall, das Ubuntu Software Center weiß jetzt, dass ich mir diese und diese Spiele gekauft habe. Das muss ich aber für jedes Spiel des Humble Bundles extra machen. Also ich habe eine Webseite direkt, wo 7 Ubuntu Kauf-Buttons drauf waren, die muss ich alle anklicken. Jedes Mal installiert sich das. Es ist, also nach dem ersten Mal, das erste Mal war Horror, aber dann ging es relativ okay.
Ja.
Ist nur ganz selten abgestürzt.
Da ist
dabei
noch Luft nach oben.
Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und dann hast du auf jeden Fall im Software Center das als gekauftes Spiel, was ja bis jetzt auch ging. Du konntest gekaufte Sachen, also kommerzielle Spiele kaufen über das Ubuntu Software Center. Mhm. Und das sehe ich jetzt auch schön. Und was mich wirklich sehr freut gegen früher, ich kriege jetzt kein halbfertiges SH-Packerl oder sonstiges binary Package, was ich dann selber installieren muss, was oft nicht funktioniert hat, sondern ich habe eine ziemlich große Garantie, dass es einfach über das Ubuntu Software Center sich per einem Klick installieren lässt, dass ein schönes Icon angelegt wird. Und die, also subjektiv gesehen, wenn ich mich durch diesen Prozess halt durchgeklickt habe, habe ich dann ein funktionierendes Spiel, und auch bei meinem nächsten Ubuntu-Upgrade muss ich das nicht alles noch einmal neu machen, was bisher so war. Wenn ich nur die Binaries habe und ich habe eine neue Ubuntu-Version, funktionieren die dann manchmal, manchmal nicht mehr, muss ich alles wieder neu machen. Und jetzt habe ich das über Software Center, also das war eigentlich meine Hauptmotivation da,
dahinter. Ja, das hat schon einen Vorteil.
Super. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch ein bisschen holprig und noch sehr verbesserungswürdig.
Ja, das schauen wir mal mit den zukünftigen Humble Bundles. Aber alle Spiele sind auch für Linux? Also das sind, oder ist das
alle Spiele sind für Linux, das schon. Nur, also ich, wie soll ich sagen, ich habe noch nicht alle durchprobiert. Mhm. Die ich durchprobiert habe, das war zum Beispiel Torchlight. Das ist ein so ein kleiner Diablo-Klon. Den kenne ich noch unter Windows, ist schon ein paar Jahre alt. Mhm. Und da ist jetzt eben auch Linux herausgekommen. Und das ist halt, wie soll ich sagen, du siehst das Hauptmenü, hast so eine Spielfiguren und denen fehlt das Gesicht.
Wasser.
Die Gesichtstextur gibt es nicht. Ne? Ah, alles andere Texturen sind da und ja, war denen halt wurscht oder irgendwie das Bug. War. Und du merkst es auch so, es stürzt ab und zu ab, also nicht oft, aber ab und zu stürzt es ab und gewisse Dinge, die funktionieren sollten, zum Beispiel stufenloses Zoomen, funktioniert einfach nicht.
Also da hätte man noch mehr Liebe reinstecken können in der Portierung.
Liegt jetzt aber an dem Team, dass das auf Linux portiert hat und nicht am Ubuntu Software Center. Also die sind da wahrscheinlich unschuldig. Aber ich freue mich jetzt halt, dass ich sozusagen die zentrale Update-Verwaltung dort habe, wo ich sie haben will, nämlich in Ubuntu und nicht in Desura oder in, dass ich mich selber um die Binaries und Patches kümmern muss.
Und, sehr gut.
Und sonst halt wie bei jedem Humble Bundle, du wählst da deinen Preis selbst und kriegst dann halt einen Haufen Spiele und es kommen dann sogar mehr dazu. Aber ich glaube, morgen ist die Frist aus, wo du das kaufen kannst. Aber ja.
Eine Empfehlung.
Schon, ja. Johnny, streichelst du was Schönes? Still.
Ich bin ganz still.
Der Podcast leidet, wenn du nicht genug redest.
Ach wirklich?
Ja, ja, der lebt voll von deiner Stimme, Johnny.
Er hat Schmerzen, okay. Na, ich hab leider nichts zu sagen.
Das ist voll wurscht. Hauptsache, du tust es mit deiner Stimme.
Hallo.
Beatboxen.
Na, da übe ich noch. passt das vielleicht thematisch dazu? Das
Feedback vom
Andreas.
Na gut, natürlich. Dann plapper schon wieder ich. Also, der Andreas Zeiser hat uns geschrieben über ein schönes Kickstarter-Projekt, was ich mir gleich angeguckt habe, nämlich von einem Chris Taylor. Der hat so ein Action-Role-Playing-Game Hüpfspiel gemacht, was auch unter Linux funktioniert, und das will er über Kickstarter finanziert haben. Es schaut so aus, als schafft er die Finanzierung. Er wollte $25,000 und vorgestern hat er 21.000 schon zusammengebracht. Also ich schätze, er kriegt das zusammen. Er hat ein sehr nettes Video dazu, wo halt seine Motivation sagt, warum er das macht und was das alles können soll. Und ich kann noch nicht viel über das Spiel sagen. Also du siehst in der Third-Person-Perspektive, also siehst du einen Charakter, kannst du glaube ich drei aussuchen, und du hupfst und rätselst und kämpfst dich durch so eine schwebende Inseln, also so eine Welt, die im Raum umeinander schwebt und angeblich urviel Roleplaying-Elemente.
Sehr cool.
Schön ist halt, dass es gleich von Anfang an unter Linux veröffentlicht werden soll.
Mhm. Was mir auch überhaupt positiv auffällt bei vielen Kickstarter-Projekten, wo es zumindest ein Stretch-Goal ist, auch eine
Linux-Version. Ja, und vor allem immer öfter auch ist gleich ein Standard-Goal schon drin. Also das ist
vielleicht auch jetzt kommt mit Steam, ist er jetzt glaube ich auch in
der Beta. Steam für Linux,
ist eine Private Beta zumindest schon, und wird hoffentlich auch neuer Schwung reinkommen
in der ganzen Geschichte.
Ja, ich kann noch was Selbsterlebtes erzählen. Meinen Abschluss von
jetzt kommt's endlich.
Slash-Filmfest.
Slash-Filmfest, ja.
Es ist vorbei, Gott sei Dank.
Und wieder mal Gott sei Dank. Wieder mal Hirnlöffel bei Killer Clowns oder.
Nein, diesmal, es wird dich sehr freuen. Meinen ersten Film, den ich letzte Woche gesehen habe, hat Red Incorporated, Red Inc. geheißen. Und ist eine Wirtschaftssatire eigentlich.
Ah, sehr gut.
Es finden sich 6 Angestellten vor schlechten Dell-Rechnern, Flachbildschirmen in einem kleinen Büro wieder in der Abteilung Human Resources. Es gibt einen statistischen Chef Und wenn du nicht, wenn du zu viel Pausen machst oder dich mit privaten Sachen unterhältst, dann kann es schon mal sein, dass dieser Chef dir Körperteile abschlägt und dann in den Aktenschrank fallen lässt. Ja, es ist halt Human Resources wörtlich genommen. Und ansonsten ist der Film relativ klassisch, also schön, also nicht zu kitschig gehalten. Und die typische Dramaturgie folgt, sechs Leute da, sind da und es dezimiert sich, werden weniger, Fluchtversuche werden unternommen. Also alles eigentlich, wie man es kennt. Und das war.
Das Ganze war so auf Horror-Komödie oder einfach nur auf Horror? Oder
das war auf Horror, das ist schon also Horror-Komödie. Ich meine, wenn sich dann schon alle fürchten, ja, weil die eine Typin ist so verzweifelt, weil sie hat nicht genug Anschläge geschafft, ja, und sie schreit dann verzweifelt den Chef an, aber ich sehe es so schlecht, und er geht schon zum Aktenschrank und glaubst, er holt jetzt sein Hackebeil und dann holt er aber eine Brille und setzt es hier auf und so. Es spielt halt mit diesem Chef-Duo, mit diesem Ding sehr gut. Sehr gut. Das war auf jeden Fall der lustigste Film, den ich gesehen habe. Den zweiten Abend, den wir verbracht haben, das war eine lange Nacht. Da hat der erste Film um 1 Uhr in der Nacht begonnen und wir haben noch den zweiten drangehängt und sind dann letztendlich um 5:30 oder um 5 Uhr aus dem Kino gegangen.
Da war es schon heller.
Und das hat mir mein Wochenende, habe ich wie ein Traummännlein mein restliches verbracht.
Das sind dann noch Leute
mir nicht mehr gewohnt,
diese Zeit schon. Im Kino dann? Oder
mehr als du denkst. Echt? Mehr als du denkst. Also ich hätte gedacht, dass
die Leute gehen um 3 in der Früh
auch beim zweiten, ich wollte schon beim zweiten Film streichen. Ich habe gesagt, na Leute, so, es war wirklich ein schöner Abend und so und ich gehe jetzt aber schlafen und dann haben mich die anderen aber noch motiviert zu bleiben. Was, ja.
Deine Horror-Biergruppe.
Naja, meine Horror-Bier. Also es war der Themenabend, war, das war die Porn Night, das Slash Film
Fest. Ist das dann Horror-Porno? Oder?
Auch, aber nicht nur. Also es gab
neue
zuerst...
Neue Abgründe tun sich auf.
Das erste hat Porno Schwarz geheißen, das ist ein Potpourri von pornografisch erotischen, künstlerischen Kurzfilmen, die von zwei Mädels zusammengestellt wurden, die das irgendwie schon im letzten Jahr gesammelt oder vor 2 Jahren gesammelt haben. Und ist so ein Festivalerfolg. Das heißt, die Touren mit diesen Zusammenstellung dieser Kurzfilme.
Das sind einfach kurze Pornofilme, oder?
Ja, verschiedenste Sachen. Also es sind teilweise sehr explizite Szenen, andere Sachen spielen dann halt mit der Thema Erotik, mit Früchte-Metaphern beispielsweise werden gern genommen. Oder in anderen, der ein bisschen einen Splatter-Einschlag gehabt, da spielt jemand mit Bar. Vielleicht sollten wir ein Explizit-Tag jetzt einführen, Leute, wenn die weghören. Ja, Kinder weghören. Ja. Ich spiele halt so mit so Barbie-Puppen und daneben ist so ein Blöster Herr und die Barbie-Puppen rätseln, was sie mit denen anfangen sollen und so. Also sehr gemischtes, abstruses Zeug. Ja. Und den zweiten, das war schon ganz nett, also teilweise kreativer Umgang mit dem ganzen Genre. Davor hat es die Polesk-Show gegeben, da habe ich nichts gesehen, weil der Herr vor mir hatte eine sehr, sehr ausladende Coiffure und dann war auch nicht so spannend, glaube ich. Und der dritte Film, und den hätte ich auslassen sollen, da hat sich das Slash-Film mit der ganzen Schrecklichkeit gezeigt. Zumindest war überhaupt kein Film für mich. Der hat sich Family Complete genannt. Ein japanischer erotischer Film geht von der Theorie, wo man das überhaupt erzählen kann.
Es geht nach Inzest,
ja, es ist Inzest, eine Familie, die Story ist, der Großvater hat irgendeine Zellkrankheit in sich, die alle Familienmitglieder dazu zwingen, mit ihm Intercourse haben zu müssen. Es kommt zwischendurch ein Mann im Bärenkostüm auf, da habe ich bis zuletzt nicht verstanden, warum der aufgetreten ist. Am Ende werden alle abgeschlachtet und es überlebt nur noch einer. Nein, nicht vom Bär, ich habe nicht wirklich, also ich glaube, wir waren schon im Halbschlaf, besonders solche Filme sind wahrscheinlich gefährlich im Halbschlaf zu sehen. Aber ich habe nicht kapiert, warum die dann alle gestorben sind und war dann froh, wie ich dann aus dem Kino rausgehen
durfte. Also es war dir dann zu viel?
Es war mir zu viel. Na,
und die dort geblieben sind, die gehen da voll mit und sagen, ja, Bär oder was?
Also was ich noch so mitbekommen habe, ich muss sagen, ich glaube, ich habe schon teilweise auch schon verschlafen. Es war halb gefühlt, es war also gut gefühlt für so einen Film, aber Begeisterungsstürme hat der Film
konnte
nicht. Nein, das ist super. Ach, das war einfach absurder Trash. Also es gibt ja absurd, absurd lustig, und das war nur absurd. Ja.
Okay.
Ja, und jetzt ist es zu Ende und freue mich auf nächstes Jahr.
Du kannst nachts wieder schlafen.
Froh, dass es zu Ende ist jetzt.
Naja, unser Sponsor Jörg hat eine schöne Meldung geschrieben. nämlich über das Ministerium. Ich lese am besten vor, aus eigenem Interesse. Hey, Webbranche, Ministeriums-Homepage zu teuer, egal ob 4,39 oder 1,35 Millionen Euro. Webunternehmen stufen die Neugestaltung der Ministeriums-Homepage als viel zu hoch ein. Der Rechnungshof hat die Kosten in einem Bericht kritisiert. Und er verlinkt auf einen Die-Presse-Artikel, den wir einfach in die Shownotes stellen werden. Ich frage mich jetzt gerade, um welches Ministerium es da geht. Ich vermute mal...
Da ist nämlich ein Live-Tab auf Online.
Oder ist das dieses Lebensministerium?
Das war
Land- und Forstwirtschaft.
Umwelt- und Wasserwirtschaft, genau.
Aha. Die brauchen auch eine neue Homepage. Du, ich meine, wir schauen das aus.
Ja, ein paar Millionen muss es schon kosten, damit es gut wird.
Krasser hat es auch gekriegt
für seine Homepage. Flash-Animationen schleifen.
Genau.
Okay, na, die Gestaltung der Homepage selbst habe nur 1,35 Millionen Euro gekostet. Und die also 4,39 Millionen...
Ich bin voll dafür, dass das einen Preis hat.
Ja.
Dann wovon soll man Millionen lönen?
Genau.
Ja.
Die machen eine Website und dann setzt sich zur Ruhe.
Überlegt einmal, wo das Geld sonst hinfließt. Ne? Dann bauen sie in der Broschüre dafür, die Kanalist oder so.
Die 4,39 Millionen seien die Gesamtkosten für das Content-Management-System.
Das könntest du das umlegen auf die 2000 Buchstaben.
Ja, wahrscheinlich.
Auf einer goldenen
Datenbank. Ich vermute da eh große Grauzonen und so. Also wie viele Leute Webseiten, Programmierungen in Auftrag geben, die dann irgendwie selbstgebaute CMS dann bauen lassen und so. Und wie viel da durch Unwissenheit an Geld verschwendet wird, ist, glaube ich, gerade in der Webprogrammierungsszene unglaublich, wie viel Geld da verbrannt wird. Also wirklich unbeschreiblich. Dabei, ja, es gibt ja genug, ich meine, CMS gibt es wie Sand am Meer, gibt es wirklich für jeden Geschmack.
Ja, Geld auch.
Ja, hast du recht, aber trotzdem.
Und das wird sonst auch verschwendet. Das ist ja nicht so, wenn es jetzt keine unfähigen Webprogrammierer gibt oder unfähige, unnötige Homepage, dass jetzt das Geld dann in irgendwelche Kindergärten fließen. Das ist ja Illusion.
Ja,
die würden es dann halt irgendwas anderes machen. Was
ich meine, da kaufen sie sich dann um teures Geld ein CMS und dann bezahlen sie die Firma trotzdem, dass sie dann irgendwie die Daten einpfliegen und werden in Geiselhaft gehalten, weil sie
sonst
dann
dort
gehostet werden. Gehostet werden ist auch so ein Fremdwort, da kann man auch Fantasiebeträge dafür verlangen. Das ist alles, da ist noch viel
Aufklärung. Regt euch dann nicht so auf, das ist schon gut so. Armes Ministerium für Forstwirtschaft. Bäume brauchen eine gute Homepage. Ich bin da voll dafür.
Und du könntest sowas auch machen.
Das sowieso. Ich könnte einen Baum zeichnen. Für ein paar tausend Euro zeichne ich einen Baum und der darf dann auf der Homepage sein. Na schon, ja. Das ist ein Qualitätsbaum.
10.000
das symbolisiert. Also 1.000 ist der Prototyp vom
Baum. Eine Million gibt es eine Blender-Animation. So.
Mit Kamerafahrt. Eine Million ist aber ein bisschen knapp für eine Blender-Animation. Ja? Weil da muss ich ein bisschen Stufen. Auftragen. Gell? Hast du gesehen, wie viele Knöpfe Blender hat. Das geht nicht so. Genau. Ja, nein.
Sie werden bei Klick bezahlt.
Genau. Nein.
Ja, so viel dazu.
Man überlegt ja, was der so ein Gütesiegel, so ein Gütesiegel, das kostet ja auch. Das muss ja mal designt werden und entworfen und abgestimmt. Da müssen ja tausende hochbezahlte Leute überlegen, ja, das nehmen wir oder das nehmen wir nicht. Und
das hat alles
seinen Preis da. Das geht schon so.
Ja, beim Hosting musst du einfach in CPU-Taktzyklen abrechnen. Ja. Ja. Jeder Taktzyklus einen Cent.
Immer nachschauen, ob da wirklich dann richtig getaktet hat.
Ach, weitergesprungen
ist. Ah, ich habe noch was Schönes zum Sagen.
Ding.
Season 4 von The Guild ist online.
Das ist ja dein
Kostüm. Genau, mit Felicia Day, glaube ich, heißt sie. Mhm. Und The Guild ist so eine nette YouTube-Webserie über halt so Typen, die viel zu viel online gameln.
Also jetzt schon richtig traditionsreich, also man stolpert immer wieder drauf. YouTube, ist das ein YouTube-Kanal?
Lauft auf YouTube und einfach reinschauen und jede Folge schauen oder die alten Folgen nachschauen. Sehr, sehr empfehlenswert. Sehr
lieb gemacht. Also der Guild würde ja darauf an, geht es immer über Online-Rollenspiel?
Ja, oder nur das Coole ist, du siehst nie das Rollenspiel.
Okay.
Das nennen sie immer The Game und so, aber das siehst du nie. Du siehst einfach nur, was die Typen machen und wie sie sich streiten oder
schön.
Halt eine Liebesaffäre haben mit dem falschen Clan und so. Aber total lieb gemacht.
Cool.
Ich bin ein großer Fan davon. Ja, WLAN auf Donauinsel mit Content-Filter, Future-Zone-Meldung, wobei wir, glaube ich, jetzt brauche ich nur die Future-Zone zitieren. Also die Stadtregierung Wien baut ja auf der Donauinsel WLAN, freies WLAN. Und das wurde besubauftragt an A1 und A1 verlangt, dass du dort reinkommst. Also A, du uns einmal einen Content-Filter machen und die Bandbreite drosseln und B, musst du eine umgekehrt, du musst dich bei A1 einloggen und kriegst dann eine SMS mit dem Passwort gesandt.
Das heißt,
wenn du kein Handy hast, kommst du auch nicht rein. Mhm.
Das ist kompliziert. Also das haben sie nicht so elegant gelöst. Das mit dem Content-Filter ist halt eine Frage, wer trägt die Verantwortung, wenn du WLAN halt nicht so saubere Sachen machst. Content-Filter hast du eben faktisch jedem Internetcafé, also Internetcafés, wo Internet angeboten wird. Mhm. Das sind meistens auch dieses Freewave, was es gibt, das ja auch das kommerziell anbietet, wo du dich als Wirt oder als Cafébesitzer hinwenden kannst, die dir die Infrastruktur bieten und so haben alle Content-Filter an. Und selbst wenn du bei DDWRT kannst du das selber auch für ein Lokal, für kommerzielle Zwecke, kannst du das so konfigurieren. Ah, und auch genau. Dort gibt es einen Sondertab dann, der dann aufgeht, wo du dich für professionelle Content-Filter-Anbieter dann anmelden kannst.
Also oder ein bisschen Zensur soll schon sein.
Weiß ich nicht, du, das ist rechtliche Frage. Ja. Ich meine, willst du es anbieten oder willst du drankommen?
Wenn es gratis ist. Ja. Das Schöne, das Interessante ist, es gibt eine Ruhezone ohne WLAN auf der Insel, extra ausgewiesen.
Wirklich, ja? Da stelle ich mich rein und spare mein eigenes WLAN auf.
Genau,
So sieht's aus.
So schaut's aus.
Because I can.
Dann wirst du bestraft.
WLAN-Verbot. Wenn sie raus. Wenn sie aus meiner Ruhezone sind.
Da kommt der Magistratsbeamte mit dem WLAN-Scanner und stellt einen Strafzettel aus.
Illegaler Hotspot sie. Okay. Gehen sie sich brausen, aber woanders.
Genau, brausen sie woanders.
Anonym Strafverfügung.
Nun ja, und damit haben wir unsere Themen schon ziemlich durch.
Ja. Wir können einfach aber noch ankündigen,
oder? Jawohl, eins sollten wir erwähnen. Es gibt so ein Clean IT, was aber nichts zu tun hat mit Green IT, was nur so ähnlich klingt. Also Green IT ist, dass man Computer kauft, die nicht mit Kinderarbeit und umweltschädlicher Kinderarbeit in Pakistan hergestellt werden. Und Clean IT ist so eine Art Zensurversuch von, ich glaube, irgendwelchen deutschen Politikern geht das aus, oder EU, die halt so eine Vereinigung von Leuten gegen Kinderporno im Netz und sonstige Etablierung von umfassenden Zensurmechanismen unter diversen opportunen Vorwänden. Ja,
das Internet sauber machen.
Sauberes Internet, was China kann, können wir schon lange.
Das sich eh mit der allgemeinen Meinung, oder dass solche Versuche in den nächsten Jahren einfach immer wieder kommen werden, unter anderen Namen. Und ja, das wird ein Dauerthema bleiben, leider. Was wir auf jeden Fall ankündigen sollten, ist, dass unser
Andreas
wieder einen Bericht zusammengestellt hat, den wir gleich...
Und der kommt gleich im Anschluss. Wir verlinken dann auch eine Story, aber ich glaube, die tut eher besser zu erzählen. Bitcoin, Sex, Drogen und Auftragmörder von Future Zone.
Da haben sie sich ein bisschen, schauen wir mal.
Ja. Okay.
Das war's.
Wir verabschieden uns. Wir wünschen viel Spaß beim Hören von Andreas seinen Bitcoin-Beitrag. Mhm. Und bis Folge 73 nächste Woche.
Bis dann. Bis dann.
Ciao. Hallo zum wöchentlichen Biertaucher Bitcoin-Update. In der letzten Woche ist der Bitcoin-Kurs wieder um ca. 1,5% gestiegen und wir liegen momentan bei $12,40. Im ganzen Monat September haben wir damit einen Kursgewinn von etwa 26% und seit Jahresbeginn sogar ganze 288%. Natürlich ist Bitcoin trotzdem immer noch eine sehr riskante Anlageform und nicht zuletzt aufgrund des sinkenden Handelsvolumens in den letzten Wochen glaube ich immer noch, dass wir mittelfristig auch nochmal Kurse unter $12 sehen werden. Die Bitcoin-Welt war diese Woche geprägt von der Nachricht über die Gründung der Bitcoin Foundation. Gavin Andreessen als Lead Core Developer hat gemeinsam mit Mark Capellas von Mt. Gox, Charlie Schramm von BitInstant, John Matonis von der George Washington University und Peter Resens von CoinLab eine Organisation gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, Bitcoin zu vertreten, die Weiterentwicklung zu gewährleisten und vor allem auch rechtliche Aspekte zu klären. Diese Ankündigung wurde weitgehend positiv aufgefasst, allerdings gab es auch einige Stimmen, die sich Sorgen machten, dass die Entwicklung von Bitcoin nun zu sehr zentralisiert wäre. Seitens der Foundation wurde aber gleich zu Beginn klargestellt, dass jeder eingeladen ist, mitzuarbeiten und dass es ihnen eben nicht darum geht, Bitcoin irgendwie zu kontrollieren, sondern einfach Bitcoin voranzubringen und gleichzeitig auch die Prinzipien von Bitcoin zu wahren, also Dezentralität und Unabhängigkeit von jeglichen staatlichen oder privaten Organisationen. Die Mitgliedschaft in der Bitcoin Foundation kostet für Privatpersonen 2,5 Bitcoins pro Jahr und es gibt auch einige Optionen für Firmenpartnerschaften. Die Foundation ist nach dem Modell der Linux Foundation konstruiert und jedes Mitglied hat eine Stimme bei der Wahl der Vorstandsmitglieder. Natürlich sollte man die Bedenken bezüglich der Zentralisierung von Bitcoin durchaus ernst nehmen. Allerdings hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine offizielle Organisation, die Bitcoin vertritt, sicher sehr wichtig wäre. Es ist gerade durch die teilweise sehr einseitige und negative Berichterstattung auch in den Medien, sieht man, dass es für viele Leute auch schwierig ist, mit einem so neuen Konzept wie einer vollkommen dezentralen Währung ohne irgendeinem einer zentralen Anlaufstelle, einer ausgebenden Stelle oder einer dahinterstehenden Person oder eines Unternehmens umzugehen. Und hier ist es sicher gut, dass man mit der Bitcoin Foundation eben eine Art Vertretung bzw. auch eine Schnittstelle zur herkömmlichen Welt der Banken und des Finanzsystems eben hat. Ja, neben der Ankündigung der Bitcoin Foundation gab es diese Woche noch die Veröffentlichung von genaueren Daten für die erwartete nächste Generation der Mining-Hardware. Nach dem letztjährigen Wechsel von CPUs auf Grafikkarten steht nun das vermutlich vorläufige Ende dieser Entwicklung an. Und zwar geht es da um speziell für Bitcoin-Mining entwickelnde Prozessoren, sogenannte ASICs, Application-Specific Integrated Circuits. Diese versprechen eine extrem hohe Hashleistung bei sehr geringem Stromverbrauch. Der große Unterschied zum Mining mit Grafikkarten liegt darin, dass die Anschaffungskosten hier, zumindest zu Beginn, weit über den laufenden Betriebskosten liegen werden. Also während bei Grafikkarten der Stromverbrauch durchaus einen Großteil der Kosten ausgemacht hat, wird es hier so sein, dass der Stromverbrauch eher zu vernachlässigen ist. Mit hohen Stückzahlen ist zwar natürlich dann auch damit zu rechnen, dass die Anschaffungskosten sehr gering werden, aber zu Beginn müssen die Herstellerfirmen natürlich einmal die hohen Entwicklungskosten für den Fertigungsprozess hereinbringen. Und zwar handelt es sich bei diesem Hersteller um Butterfly Labs, das ist eine amerikanische Firma, die auch bis jetzt schon Mining-Hardware auf FPGA-Basis hergestellt hat. Und die hat eben jetzt die genauen Daten für ihre drei Produkte der Bitforce-Serie angekündigt. Und zwar ist da zum einen das Einstiegsmodell der Bitforce Jalapeno mit 4,5 GHz, dann der Bitforce Single mit 60 GHz und das Bitforce Mini Rig mit 1,5 Terahash. Jeweils mit einer Effizienz von ca. 1 GHz pro Watt. Zum Vergleich, eine aktuelle Top-Grafikkarte schafft gerade einmal ca. 0,6 GHz und braucht dabei 280 Watt. Das heißt, da ist mehr als ein Faktor von 400 in der Energieeffizienz dazwischen. Und dadurch ist es natürlich zu erwarten, dass die Hashleistung des gesamten Bitcoin-Netzwerkes auf einmal dramatisch ansteigen wird. Und das wird dann über Nacht für alle herkömmlichen Grafikkarten-Miner bedeuten, dass sie ihre Mining-Operation einstellen können. Allerdings hat der Einzug von diesen ASICs auch eine positive Seite. Es wird nämlich dann auch für Botnetze auf einmal unrentabel, Bitcoins zu minen. Und außerdem wird die Diskussion, ob eventuell irgendwelche Supercomputer oder spezialisierte Rechenzentren Bitcoin attackieren könnten, dann ein für alle Mal vom Tisch sein. Also mit herkömmlicher Hardware wird dann Bitcoin nicht mehr anzugreifen sein. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie da das Bitcoin-Netz auf eine plötzliche Verhundert- oder sogar Vertausendfachung der Hashrate reagiert. Derzeit geplanter Auslieferungstermin von Butterfly Labs ist November 2012. Und ich kann mir vorstellen, wenn das hält, dann wird zumindest dieser 4,5 GHz Kaffeewärmer, der Bitforce Jalapeno, der rein über einen USB-Anschluss betrieben wird, für 149 US-Dollar sicher ein nettes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen Bitcoiner werden. Gut, so viel zu Bitcoin für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.